Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Vertreter der USA und Nordkoreas treffen sich in Genf. Im Zentrum der Gespräche steht das nordkoreanische Atomabrüstungsprogramm. Die Berner Gemeinde Lies bekommt hohen Besuch. Bundesrat Samuel Schmid informierte sich nach dem Hochwasser über das Ausmaß der Schäden. Die Schweizer Sozialdemokraten beginnen mit ihrem Wahlkampf in der Westschweiz. Ihre wichtigsten Forderungen sind genügend Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen. In Griechenland sind die Waldbrände größtenteils unter Kontrolle. Auf der Halbinsel Peloponnes gehen die Löscharbeiten allerdings weiter, mit tatkräftiger Unterstützung aus der Schweiz. Und in den USA kommt die Republikanische Partei immer mehr unter Druck. Schon wieder ist ein prominentes Mitglied in einen Sexskandal verwickelt. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Anita Richner und mit den Nachrichten Herbert Ming.
In Genf wird über das nordkoreanische Atomprogramm verhandelt. Die Unterhändler der USA und Nordkoreas haben hinter verschlossenen Türen die Gespräche aufgenommen. Sie beraten unter anderem darüber, unter welchen Bedingungen die USA bereit sind, Nordkorea nicht mehr als Land zu betrachten, das den Terrorismus unterstützt. Nordkorea hat nach längeren Verhandlungen einen Atomreaktor abgeschaltet, in dem auch waffenfähiges Plutonium produziert wurde. Der Westen hat Nordkorea zudem fast 1 Million Tonnen Schweröl versprochen, wenn das Land seine Atomanlagen vollständig zerstört. Die Gespräche in Genf dauern voraussichtlich bis morgen. Bundesrat Samuel Schmid hat die Berner Gemeinde Lies besucht, die von den schweren Unwettern besonders getroffen wurde. Er ließ sich von den Behörden informieren und besuchte Orte mit großen Schäden. Danach besichtigte Schmid die Folgen des Unwetters auf dem Waffenplatz Lies. Wie die Behörden mitteilen, werden die Schulen in Lies am Montag mit einer Ausnahme wieder geöffnet sein. Auch das Trinkwasser wird nicht mehr mit Chlor versetzt. Diese Sicherheitsmaßnahme wurde aufgehoben. In Hitzkirch im Luzerner Seetal ist die interkantonale Polizeischule eröffnet worden. Künftig werden dort jedes Jahr 300 Polizistinnen und Polizisten aus 11 Kantonen der Zentral- und Nordwestschweiz ausgebildet. Der Bau kostete 54 Millionen Franken. Justizminister Blocher sagte bei der Einweihung, die unterschiedlichen Kenntnisse und Arbeitsweisen der kantonalen Polizeikorps wirkten sich immer nachteiliger aus. Die Kriminalität überschreite immer mehr die Kantonsgrenzen. Im südwestfranzösischen Cahors hat die Polizei 4 mutmaßliche Terroristen der baskischen Untergrundorganisation ETA festgenommen. Der spanische Innenminister bezeichnete die Festnahme als bedeutend. Die 4 gehörten zum militanten Teil der ETA und seien in das Attentat auf den Flughafen von Madrid Ende letzten Jahres verwickelt gewesen. Das von ihnen benutzte Haus habe als operationelle Basis für die Tätigkeiten der Organisation gedient. Ein Vertreter der französischen Justiz sagte, einer der 4 verhafteten Männer sei der derzeitige Sprengstoffexperte der ETA. Seit Juni, als die ETA eine Waffenruhe aufkündigte, sind 22 mutmaßliche Mitglieder verhaftet worden, die meisten in Frankreich. Die südkoreanische Regierung hat erneut dementiert, den Taliban Lösegeld bezahlt zu haben. So etwas habe es nicht gegeben, sagte der südkoreanische Außenminister. Die Taliban hatten mitgeteilt, sie hätten 20 Millionen Dollar erhalten für die Freilassung der Geiseln. Man werde damit Waffen kaufen, das Kommunikationsnetz erneuern und Fahrzeuge für Selbstmordanschläge besorgen. Die 19 Südkoreaner, die von den Taliban als Geiseln genommen wurden, werden in den nächsten Stunden in Seoul erwartet. 2 Frauen wurden bereits früher freigelassen, 2 Geiseln wurden erschossen. In Griechenland sind die Wald- und Buschbrände zwar weitgehend unter Kontrolle, dennoch sind nicht alle Brände gelöscht. Auf dem Peloponnes mussten 2 Dörfer evakuiert werden und eine Gruppe von Feuerwehrleuten, die von den Flammen eingeschlossen wurden, musste mit dem Helikopter gerettet werden. EU-Kommissionspräsident Barroso ließ sich die Brandschäden in Griechenland zeigen. Die EU werde alles tun, um Griechenland zu unterstützen, sagte er. 600 Millionen Euro wurden bereits in Aussicht gestellt. Und jetzt zum heutigen Sportgeschehen. Es berichtet Urs Wittmer.
Fußball. In Zürich findet mit Grasshoppers Xamax das letzte Fußballspiel im altehrwürdigen Hardturmstadion statt. Nach 78 Jahren schließt das Heimstadion der Zürcher Grasshoppers seine Tore an. Gleicher Stelle ist ein Neubau geplant. Wann dieser gebaut und eröffnet wird, ist noch offen. Das Projekt ist noch in der Baubewilligungsphase. Die Grasshoppers werden künftig mit dem Stadtrivalen FC Zürich die Heimspiele im neuen Letzigrundstadion austragen. Im Spiel Grasshoppers Xamax steht es nach knapp 20 Minuten 0:1. Im anderen Spiel, das ausgetragen wird heute Abend, Aarau gegen Zürich, führt der FC Zürich mit 1:0. Der Amerikaner Tyson Gay gewann an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im japanischen Osaka nach WM-Gold über 100 und 200 Metern seine dritte WM-Goldmedaille. Mit der 4x100-Meter-Staffel gewann er in der Jahresweltbestzeit von 37:78 vor Jamaika und Großbritannien. Bei den Frauen gewann ebenfalls das amerikanische Team mit der Jahresweltbestzeit von 41:98. Triathlon: bei der Weltmeisterschaft in Hamburg wurde Magali Di Marco Messmer gute Siebte. Nicola Spierig, die an der EM Ende Juni noch Bronze holte, klassierte sich als 19. Und noch Rudern: an der WM in München fuhr André von Arburg auf den 9. Schlussrang und holte damit für die Schweiz den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Peking.
Das Wetter: bis morgen Sonntagabend. Im Mittelland und auch im Tessin liegen am Vormittag Nebel- oder Hochnebelfelder. Nach der Nebelauflösung ist es in der ganzen Schweiz meist sonnig. Die Temperatur steigt auf 22 bis 25 Grad. Am Montag ziehen aus Norden zunehmend Wolken auf und am Nachmittag setzen Schauer und später einzelne Gewitter ein. Temperaturen im Norden um 19 und im Süden bei 24 Grad.
Die Republikaner in den USA sind in einem Tief. Sexskandale und Rücktritte bringen die Partei in eine immer schwierigere Situation. Eine Wahl, die eigentlich gar keine ist. Dominik Strauss-Kahn ist vermutlich der neue Mann an der Spitze des IWF. Die SP lanciert ihren Wahlkampf in der Romandie. Die deutsch-schwarze Genossen hoffen, vom Schwung ihrer Kollegen in der Westschweiz zu profitieren. Die drei Super-Pumas aus der Schweiz bewähren sich bei ihrem Löscheinsatz auf dem Peloponnes. Die gleichen Helikopter der Griechen bleiben derweil am Boden. Und Ostdeutschland hat immer mehr ein Imageproblem. Angriffe auf Ausländer wie jüngst in Mügeln schrecken internationale Investoren ab. Echo der Zeit. Wer in Washington für den amerikanischen Bundesstaat Idaho Politik macht, der weiß, was seine Wähler schätzen. Ein klares Bekenntnis zu den klassisch konservativen Werten. Wer will, soll eine Waffe besitzen können und heiraten dürfen nur heterosexuelle Paare. Larry Craig, seit 1991 republikanischer Senator aus Idaho, hat genau diese Politik gemacht. Nur für sich selber haben diese Werte offenbar nicht gegolten. Im Juni wurde er in einer einschlägig bekannten Herrentoilette im Flughafen von Minneapolis verhaftet. Die republikanische Partei kommt immer mehr in Bedrängnis. Max Ackermann.
Es war eine schlimme Woche für die republikanische Partei. Zuerst der Rücktritt von Justizminister Alberto González, dann die Ankündigung von Senator John Warner, dass er nächstes Jahr nicht mehr antritt, und heute wohl auch der Abgang von Senator Larry Craig. Drei ganz verschiedene Fälle, aber drei große Probleme für die Republikaner. Alberto González war seinem Amt schlicht nicht gewachsen. Als enger Freund von Präsident Bush steht er im Verdacht, nur dank Beziehungen Minister geworden zu sein. Vetternwirtschaft, lautet der Vorwurf. John Warner dagegen war jahrzehntelang eine große Figur in der amerikanischen Politik. Er wäre nächstes Jahr sicher wiedergewählt worden. Nun droht sein Sitz aber an die Demokraten zu fallen. Der Fall Larry Craig aber trifft die Republikaner besonders hart, weil es um Doppelmoral und um sogenannte republikanische Grundwerte geht. Craig stammt aus Idaho. Wer dort als Politiker Erfolg haben will, muss konservativ sein bis in die Knochen. Jedenfalls war das bis heute so. Larry Craig gab sich denn auch immer als konservativer Hardliner, fromm, familienfreundlich und selbstverständlich schwulenfeindlich. Zwar gab es schon vor über 20 Jahren Gerüchte, dass Craig homosexuell sei, doch die flauten wieder ab. Schließlich hat der Mann Frau und Kinder und was nicht sein darf, darf nicht sein. So konnte Senator Craig in Washington weiter für den freien Waffenbesitz und gegen Abtreibung kämpfen und selbstverständlich auch gegen die Heirat von gleichgeschlechtlichen Paaren. Vergangenen Juni aber wurde Larry Craig auf einer Flughafentoilette in Minneapolis festgenommen. Er hatte versucht, mit einem jungen Mann anzubandeln, der sich später als Polizist auswies. Man kann sich natürlich fragen, ob es Aufgabe der Polizei sei, schwule Männer so offensichtlich in eine Falle zu locken. Doch das ist im Moment nicht, was die USA bewegt. Gesprächsthema ist vielmehr der Fall eines weiteren Heuchlers aus der Republikanischen Partei. Denn Larry Craig ist kein Einzelfall. Letztes Jahr schon wurde der Abgeordnete Mark Foley bei homosexuellen Handlungen erwischt, ebenso ein rechtskonservativer Prediger, der zuvor Homosexualität als des Teufels verurteilt hatte. Dieses Jahr nun musste der Wahlkampfleiter von Präsidentschaftskandidat John McCain zurücktreten, weil er offenbar Kokain geschnupft hatte. Und Senator David Vitter aus Louisiana gab zu, dass er sich mit Prostituierten vergnügt hatte. Neben Sexskandalen und Drogenmissbrauch tönen Korruptionsvorwürfe schon fast gewöhnlich, doch schädlich für die Partei sind natürlich auch die, etwa jene gegen Senator Ted Stevens, des amtsältesten Republikaners im Senat. Ihm wird vorgeworfen, gegen entsprechendes Entgelt Ölfirmen aus seinem Heimatstaat Alaska bevorteilt zu haben. Gewiss, auch Demokraten stehen unter Korruptionsverdacht. So wurden kürzlich im Kühlschrank des Abgeordneten William Jefferson $90,000 aus dubiosen Quellen gefunden. Doch bei den Republikanern jagen sich die Skandale geradezu. Dabei ist die Partei ohnehin schon kräftig angeschlagen und fürs nächste Wahljahr sieht's ganz düster aus. Nicht nur was die Präsidentschaftswahl anbetrifft. Auch im Senat müssen ja 34 Sitze neu besetzt werden, 22 davon halten im Moment die Republikaner. Doch nun wackeln mehrere davon bedenklich. Seit neuestem auch der einst so sichere im konservativen Idaho.
Der Bericht von Max Ackermann. Dominik Strauss-Kahn oder Josef Tosowski wird der neue Chef des Internationalen Währungsfonds heißen. Der Franzose und der Tscheche sind die zwei einzigen Kandidaten, die sich bis zum Ablauf der Meldefrist letzte Nacht für die Nachfolge von IWF-Chef Rodrigo de Rato beworben haben. Doch obwohl zwei Kandidaten zur Wahl stehen, scheint das Rennen bereits gelaufen zu sein. Markus Mucklin berichtet.
Der frühere französische Finanzminister Dominik Strauss-Kahn scheint bereits gewählt zu sein. Die EU steht hinter ihm. Die USA haben sich offiziell zwar noch nicht festgelegt, doch ihre Unterstützung scheint außer Frage zu sein. Mehrere afrikanische und lateinamerikanische Staaten unterstützen den französischen Sozialisten ganz offen. Einzig Russland opponiert und schlägt Josef Tosowski als Alternativkandidaten vor, einen früheren Zentralbank- und Regierungschef Tschechiens. Doch selbst Tschechiens Regierung distanziert sich von ihrem Landsmann, um die gemeinsame EU-Front nicht aufzuweichen. Die Wahl des neuen IWF-Chefs dürfte deshalb zur Farce verkommen, wie das beim Internationalen Währungsfonds und auch bei der Schwesterorganisation Weltbank seit mehr als 60 Jahren der Fall ist. Denn wenn sich die EU und die USA gegenseitig stützen, reicht das allein schon fast für die nötigen Stimmen. Es verwundert deshalb nicht, dass sich kein Kandidat und keine Kandidatin aus Asien, Afrika und Lateinamerika vorgewagt hat. So gilt das alte Privileg weiter. Westeuropa stellt den Chef des IWF und die USA stellen den Mann an der Spitze der Weltbank. Dabei hatte das Wahlgremium des Internationalen Währungsfonds ganz anderes versprochen. Gleich nach der Rücktrittsankündigung von Rodrigo de Rato verkündeten die IWF-Exekutivdirektoren, dass sie die kompetenteste Person mit den besten beruflichen Verdiensten wählen würden, ohne Rücksicht auf die Herkunft eines Kandidaten. Die Herkunft soll erst bei der nächsten Gelegenheit nicht mehr den Ausschlag geben, vertröstet die EU die Entwicklungsländer auf später. Doch jetzt wäre es dringend gewesen, das alte europäische Privileg abzuschaffen. Der IWF befindet sich in der schwierigsten Phase seiner mehr als 60-jährigen Geschichte. In Asien und Lateinamerika hat er ausgespielt nach den Debakeln, die er dort in den 90er Jahren mit seiner Kreditpolitik angerichtet hat. Wenn es wie jetzt auf den Finanzmärkten turbulent zu und her geht, schaut der IWF bloß zu, statt sich einzubringen, wie es zu erwarten wäre. Und auf die Forderungen der Entwicklungs- und Schwellenländer nach einem größeren Stimmengewicht reagiert man beim IWF nur mit kleinen Retuschen. Manche europäische Länder beharren nach wie vor darauf, mehr Einfluss zu behalten, als sich dies aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke rechtfertigen lässt. In dieser schwierigen Phase wäre ein Neuanfang wichtig und dieser beginne am besten ganz oben mit einem Chef oder einer Chefin aus Asien oder Lateinamerika, denn dort hat das Ansehen des IWF am stärksten gelitten. Doch diese Chance ist vertan. Umso schwieriger wird die Aufgabe sein für den neuen mutmaßlichen IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn.
Markus Mucklin. Die Sozialdemokratische Partei will sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Die SP sei eine Partei der Lohnbezüger und nicht der Reichen und Aktionäre, hieß es am Arbeitsgipfel der Partei heute im waadtländischen Yverdon-les-Bains. Der Anlass war gleichzeitig die Lancierung der Wahlkampagne in der Romandie. Anders als in der Deutschschweiz ist die SP in der Romandie wählerstärkste Partei. Die Gamerad sind mit ihrer Politik offenbar erfolgreicher als die Deutschschweizer Genossen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Dass der Arbeitsgipfel der SP ausgerechnet in der Romandie stattfindet, erstaunt den Politologen Andreas Latner nicht.
Ich denke, in der Romandie ist die traditionelle SP, die SP als Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter, noch stärker verankert als in der Deutschschweiz.
Das sei auch einer der Gründe für den Erfolg der SP in der Romandie. Die Unterschiede innerhalb Deutschschweizer und Westschweizer SP können hier und da durchaus zu Spannungen führen, meint der Politologe.
Die SP in der Westschweiz ist noch stärker gewerkschaftlich orientiert, ausgerichtet. Und dann kommt es schon bei den einen oder anderen Fragen dann vor, dass die Partei nicht immer gleicher Meinung ist.
Die Westschweizer SP tritt oft auch militanter auf. Jüngstes Beispiel die Abstimmung zur Einheitskrankenkasse. Der Waadtländer Regierungsrat Pierre-Yves Maillard hatte wie ein Löwe gekämpft und damit in der Romandie auch bessere Resultate erzielt.
Es fehlte uns ein oder zwei Leader in dieser Kampagne in der Deutschschweiz. Das war ein Fehler, aber das haben wir erkannt und wir werden das ändern für die nächsten Kämpfe.
Eine SP, die es allen recht machen wolle, erleide Schiffbruch. Das habe die Wahlschlappe diesen Frühling im Kanton Zürich gezeigt, findet der Freiburger Regierungsrat und ehemaliger Nationalrat Erwin Jutzet. Es brauche auch in der Deutschschweiz Kämpfernaturen, sagt Jutzet und behilft sich der Fußballsprache.
Im Wahlkampf auch auf den Mann spielen, wie man Fußball sagt, auch einmal jemanden attackieren und sagen, ja, aber was du da erzählst, das ist gegen die Kantonsinteressen und du lebst das nicht, was du erzählst. Das darf man ruhig auch sagen und das macht man hier in der Westschweiz viel mehr.
Heftige Diskussionen sind sich die Romans gewohnt. Hier wird auch die Nähe zu Frankreich spürbar. Man erinnere sich an die Präsidentschaftswahlen. Die öffentlichen Duelle der Kandidaten am Fernsehen wurden von Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt, auch von vielen Romans. Das beeinflusse den politischen Diskurs in der Romandie, ist der Freiburger Nationalrat Christian Levrault überzeugt.
Diese Kultur prägt ein bisschen die Art und Weise, wie wir politisieren. Aber das ist nochmals mehr eine Frage des Stils als eine Frage der Inhalten.
Man dürfe nicht vergessen, ergänzt Parteipräsident Hans-Jürg Fehr, in der Romandie gäbe es links der SP weitere stark präsente Parteien, wie beispielsweise die Arbeiterpartei.
Das ist eine Kraft, die ständig auf die SP einwirkt und die auch dazu beiträgt, dass die SP in der Romandie wahrscheinlich etwas linker politisiert als in der deutschen Schweiz.
Auch wenn Unterschiede bestehen zwischen der Romandie und der Deutschschweiz, die nationale Einheit der SP sei deswegen nicht gefährdet, findet Politologe Andreas Latner.
Sie hat ja genügend gemeinsame Themen, wo sie dann auch geschlossen auftreten kann.
Und auch das letzte SRG-Wahlbarometer dürfte die SP beruhigen. Die Partei konnte zulegen und liegt nur noch leicht unter dem Wert der eidgenössischen Wahlen von 2003.
Das war Patrick Mühlhauser. Und jetzt ein Hinweis auf unsere wöchentliche Sendung International von morgen Sonntag. Haitis ehemaliger Diktator Jean-Claude Duvalier hat immer noch Geld auf Schweizer Banken. Es sind insgesamt 7,6 Millionen Franken. Duvalier möchte das Geld zwar schon seit längerer Zeit zurück, vorläufig bleibt es aber blockiert. Gerade kürzlich hat der Bundesrat die Frist um ein Jahr verlängert und Haiti damit Gelegenheit gegeben, die eigenen Ansprüche auf dieses Geld mit einem Rechtshilfegesuch zu untermauern. Keine einfache Aufgabe für einen Staat, der seit Jahrzehnten in der Krise steckt. Haiti morgen in der Sendung International um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf Schweizer Radio DRS 1. Auf dem Peloponnes kommt es auch 9 Tage nach dem Ausbruch der verheerenden Waldbrände immer wieder zu neuen Feuern. Der Einsatz der 3 Schweizer Super Pumas wurde deshalb bis am Montag verlängert. Dann soll in Bern über das weitere Vorgehen entschieden werden. Unser Korrespondent Werner van Kent hat die Piloten auf dem Militärstützpunkt in Kalamata besucht.
Einer der 3 Schweizer Super Pumas kommt zurück von einem Einsatz im Parnona-Gebirge des östlichen Peloponnes. Die Piloten landen mit großer Vorsicht, denn die Mannschaft am Boden muss zuerst einen riesigen Wasserbehälter aus dem Bereich der Rotoren wegschleppen. 2,5 Tonnen Wasser können die Super Pumas mit diesem Behälter auf einmal in das Brandgebiet transportieren. Seit Beginn des Einsatzes haben die Schweizer Piloten knapp 700 Tonnen Wasser über den Flammen abgesetzt. Ich frage einen der Piloten der gerade gelandeten Maschine, wie es heute im Brandgebiet aussieht.
Also es war nicht die große Feuerwalze, es waren sehr viele kleine Gebiete mit vielem Rauch, wo man einfach wusste, dass da das Potenzial vorhanden ist für Feuer. Und haben entsprechend da begonnen mit Wasser abwerfen, das heißt das Gelände netzen, das Gelände kühlen, um so Feuerausbrüche zu verhindern.
Während wir in der improvisierten Einsatzzentrale sprechen, startet draußen der russische Riesenhubschrauber vom Typ Mi-26 zu einem Einsatz. Die griechische Regierung hat das Gerät seit Beginn des Sommers in Russland gemietet, zu einem Tagespreis von 15.000 Euro. Der Mi-26 kann auf einmal rund 12 Tonnen Wasser laden. Da sehen die Super Pumas der Schweizer Armee plötzlich sehr klein aus. Für Pilot Kurt Heiniger hat das aber auch einen Vorteil.
Unser Hauptvorteil ist, dass wir sind viel wendiger als die große Mi-26. Wir können viel tiefer in ein Tal hineinfliegen, können praktisch an Ort dann drehen und sind durch das viel näher am Feuer und können das effektiver bekämpfen. Die Mi-26 ist je nachdem, wo sie eingesetzt wird, wenn die in einem engen Tal arbeitet, kann die nicht so eng drehen und entsprechend kann sie dann vielleicht nicht so genau arbeiten wie wir. Das ist unser Vorteil gegenüber einem großen Hubschrauber.
Dennoch, seit über einer Woche wird mit vereinten Kräften gelöscht, was dann wieder aufflammt. Ist das keine Sisyphus-Arbeit?
Ich denke schon, es ist eine riesen Sisyphus-Arbeit. Die Erfahrung zeigt, dass eigentlich über Nacht sich das Ganze wieder ein bisschen entspannt durch die Temperatur, eben die in der Nacht zurückgeht, die Sonne, die weggeht. Am Morgen ist es eigentlich am ruhigsten. Am schlimmsten wird es dann nach Mittag, wo dann der Wind auffrischt, vor allem thermisch bedingt. Und da flackern dann die Feuer wieder vermehrt auf. Aber eben, das ist wahnsinnig schwierig, da wirklich alles löschen zu können.
Die Schweizer Super Puma-Besatzungen haben keinen Kontakt zu ihren griechischen Kollegen. Die Super Pumas der griechischen Armee wurden nämlich bislang nur für die Evakuierung von bedrohten Dörfern eingesetzt. Der griechische Staat sieht es offenbar vor, für die Löscharbeiten teure Maschinen im Ausland zu mieten oder dann auf Hilfe aus dem Ausland zu warten. Der Grund liegt wohl darin, dass in der offiziellen Doktrin des griechischen Staates die Hauptbedrohung immer noch aus dem Osten kommt, aus der Türkei. Dass bei den Löscharbeiten diesmal auch Flugzeuge aus der Türkei zum Einsatz gelangt sind, hat daran wenig geändert. Erst vereinzelt sind Stimmen zu hören, die fordern, dass die Streitkräfte auch aktiv zum Beispiel bei der Aufklärung in den Brandgebieten eingesetzt werden sollten, weil die ökologische Katastrophe inzwischen so bedrohlich sei wie der große Nachbar Türkei.
Der Bericht von Werner van Kent. Und zu den Bränden in Griechenland gibt es übrigens auch ein Dossier auf unserer Website deres.ch. Knapp 2 Wochen nach der Hetzjagd auf Inder im sächsischen Mügeln haben die Behörden am Donnerstag gegen 12 Verdächtige ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Bisher ist nur so viel klar. Bei der Attacke wurden alle 8 verfolgten Inder verletzt und die Angreifer hatten auch fremdenfeindliche Parolen gebrüllt. Seither wehrt sich die Kleinstadt dagegen, ein Hort von Rassisten zu sein. Doch der Imageschaden ist da. Umso mehr, als der Übergriff in Mügeln kein Einzelfall ist. Politiker befürchten deshalb, dass der Vorfall in Ostdeutschland wirtschaftliche Folgen hat. Gerade Investoren aus dem Ausland könnten abgeschreckt werden. Ursula Hürzeler hat sich in Halle erkundigt.
Einst war Halle ein boomender Wirtschaftsstandort. Allein die chemischen Großbetriebe Leuna und Buna sorgten für Zehntausende von Arbeitsplätzen. Mit der Wende aber kam der Abstieg und seither hat die Stadt fast ein Drittel ihrer Bevölkerung verloren. Jetzt aber ist Halle wieder im Aufwind. Coca-Cola ist da, ABB, Dell und langsam füllen sich auch die Büros und Labors im hochmodernen Technologiepark. Trotzdem, Werbung ist nötig und so lädt denn die Wirtschaftsförderung regelmäßig dazu ein, um die Vorzüge ihres Standorts zu präsentieren. Eine gute Gelegenheit, um Kontakte mit Investoren zu knüpfen, Brücken zu schlagen zwischen denen, die schon da sind, und jenen, die noch kommen sollen.
Somebody from Dell Austin would want to work in Halle. No big deal, but often they don't speak any German.
Ramona Leibniz ist Präsidentin von Lead Horse Technologies, eines Start-up-Unternehmens aus Kansas, USA. Halle, sagt sie, wäre für eine Europaniederlassung ideal. Tiefe Löhne, zuvorkommende Behörden, günstige Büros und erst noch eine Uni mit hochqualifiziertem Nachwuchs. Aber dann, als sie von den Überfällen in Mügeln hört, ist sie irritiert.
We are committed to a diverse workforce. We will not support prejudice or racism in our company.
In ihrer Firma, sagt die US-Amerikanerin, werde weder Diskriminierung noch Rassismus geduldet. Deshalb fühle sie sich bei solchen Nachrichten ziemlich unwohl.
So that is it's uncomfortable for me to hear.
Die Reaktion von Ramona Leibniz ist typisch, denn in der Wirtschaft ist Fremdenfeindlichkeit längst zum Thema geworden. Nach einer früheren Studie der Universität Halle haben 40% der Unternehmen in Ostdeutschland angegeben, regelmäßig auf rechte Gewalt und Kriminalität angesprochen zu werden. Und manchmal ziehen Bewerber danach sogar ihre Zusage zurück. 11% der Personalchefs im Osten haben das schon erlebt, in Westdeutschland sind es nur 4%. Michael Pfeiffer vom Industrie- und Handelskammertag befürchtet denn auch, dass es jetzt noch schwieriger werden dürfte, ausländische Spezialisten für Ostdeutschland zu rekrutieren. Pfeiffer ist zuständig für internationale Beziehungen und hat, wie er im Fernsehen erzählte, auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht.
Neulich mal bin ich zusammen gewesen mit einer Gruppe von indischen Informatikern und habe die gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in Deutschland zu arbeiten. Und dann haben sie mich angeguckt und haben gesagt, nein, das können wir uns nicht vorstellen. Wir würden lieber in die Vereinigten Staaten von Amerika gehen, als unsere Familien in Deutschland gefährden.
Trotz aller Besorgnis glaubt man bei der Industrie- und Handelskammer aber nicht, dass der jüngste fremdenfeindliche Übergriff dem Standort Ostdeutschland nachhaltig schaden wird. Das sieht die Geschäftsführerin von Dell ähnlich. Barbara Wittmann hat die Niederlassung der Computerfirma in Halle aufgebaut und warnt vor Übertreibungen.
Es ist sicher etwas, was beobachtet wird und was wahrgenommen wird, aber eine Standortentscheidung, wie es jetzt auch bei Dell war, ist ja dann doch ein recht intensiver Rechercheprozess. Und ich denke, bei solchen Themen muss man dann auch längere Zeiträume sich ansehen und sollte sich nicht von Vorfällen irritieren lassen, ohne den größeren Kontext zu verlieren.
Ihre Firma, sagt Barbara Wittmann, sei mit dem Standort in Halle jedenfalls ausgesprochen zufrieden. Überhaupt, meint sie, kämen rassistische Übergriffe wohl eher auf dem Land vor und weniger in den Städten. Mag sein, dass das auch Ramona Leibniz aus Kansas überzeugt. Sie wird erst später entscheiden, ob Ostdeutschland für sie die richtige Gegend ist.
Der Bericht aus Halle von Ursula Hürzeler. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Annelies Tenisch, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Anita Richner. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.